Hallo und herzlich willkommen zu Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Mein Name ist Franziska Günther, ich bin Fotografin und habe vor einiger Zeit das Projekt Schön und Stark gegründet, das Frauen mit einer Krebserkrankung wieder zu mehr Selbstliebe und Zuversicht verhelfen soll. Eine Krebserkrankung hinterlässt tiefe Narben, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. In vielen Fällen ist eine Krebsdiagnose auch ein Weckruf, eine Aufforderung, sich mit dem eigenen Leben auseinanderzusetzen und die einzelnen Aspekte wie Karriere, Familie, Partnerschaft und Spiritualität zu betrachten und sich selbst die Frage zu stellen, ob in einzelnen Bereichen etwas verändert werden darf, um fortan glücklich und bedeutungsvoll zu leben. Genau darüber spreche ich heute mit Ulrike, die sich mit ihrer Krebsdiagnose auf die Suche gemacht hat. In dieser Folge erfährst du, warum es für sie so wichtig war, sich selbst zu vergeben, sich der Vergangenheit zu stellen, ihr Leben genauer zu betrachten und die eigene Mitte zu suchen. Was Ulrike in ihrem Leben seit ihrer Erkrankung verändert hat und wie sie heute zu sich und dem Leben steht, das erzählt sie in unserem Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge.
Hallo Franziska, auch meinerseits möchte ich noch sagen, danke für die Einladung für diesen
Sehr
Podcast.
Sehr gerne.
Ich war in einer körperlichen Phase, wo ich extrem stark war, sehr, sehr gut trainiert. Ich war gerade mit meiner Lebenspartnerin auf Weihnachtsurlaub in unserem Lieblingshotel und habe unter der Dusche einen Knoten in meiner Achselhöhle entdeckt. Ja, also das war quasi das Erkennen, dass da etwas vielleicht nicht stimmt. Ja, aber rein körperlich habe ich zuvor nichts gespürt, gar nichts.
Und als du diesen Knoten ertastet hast, hast du gleich schon diesen Gedanken im Kopf gehabt, oh, ich muss zum Arzt? Oder wusstest du intuitiv, um was es sich handelt?
Also als ich diesen Knoten ertastet habe, der extrem groß war, ja, und auch irgendwie ich konnte ihn auch verschieben, war das erste unter der Dusche, dass ich wirklich einen Schrei loslassen habe und meine Lebensgefährtin Lise gerufen habe. Ich hatte Panik. Deshalb, weil 3 Monate zuvor meine liebe Arbeitskollegin an Brustkrebs erkrankt war. Und als ich diesen Knoten gespürt hat, habe ich einfach die Panik bekommen, dass mich womöglich dasselbe Schicksal ein könnte.
Wie alt warst du, als du diesen Knoten ertastet hast?
2 Monate vor meinem 50. Geburtstag war das.
Und also du hast dich körperlich fit gefühlt und du warst im Urlaub. Hast du denn eine stressige Zeit hinter dir gehabt? Wie war dein Leben zu der Zeit?
Zu der Zeit war es insofern also wunderschön und spannend zugleich. Wir haben in diesem Jahr unsere neue Wohnung bezogen. Ja, wir haben erstmalig eine Wohnung gemeinsam gekauft, Lisi und ich haben sie mit Liebe über lange Zeit eingerichtet und waren im September, waren wir die erstmals dann in unserer Wohnung und sind dort fix eingezogen. Es war eine wunderschöne Zeit, es war eine Zeit, wo ich auch das Gefühl hatte, dass ich in mir angekommen war, dass ich gut verwurzelt war mit dem Leben, ja, und mit dem Universum. Es war wirklich eine tolle Zeit. Und interessant war auch, dass ich erst Ende September bei meiner jährlichen Untersuchung auch war. Also ich war bei der Mammographie und Sonographie und sogar mit Magnetresonanz, um sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist. Und ich hatte die schönsten Befunde in der Hand.
Wahnsinn.
Ende September. Und im Dezember war der Knoten da. Wir waren dann noch auf Urlaub und als wir nach Hause gekommen sind, habe ich dann zu Hause zufällig, also ich habe mich da auch gar nicht weiter abgetastet, einen Knoten dann noch in der Brust auch entdeckt. Ein kleiner Knoten, der ziemlich oberflächlich ertastbar war. Und dann war mir klar, dass da, ja, Alarm ist. Es war über die Feiertage alles, also die Ärzte waren noch nicht da und am erstmöglichen Tag bin ich zu meiner praktischen Ärztin gegangen, die mich auch sofort geschickt hat, wieder Sonographie, Mammographie und bin noch am selben Tag, glaube ich, oder am nächsten Tag eben zu den Untersuchungen gegangen. Das Röntgeninstitut hat mich noch am selben Tag weitergeschickt an ein Spital und einen Tag später war ich dann schon Tisch zur Biopsie. Okay. Also es ging wirklich Schlag auf Schlag.
Ja,
ja. Ja, und von der Biopsie selbst dann bis zur Diagnose, also bis zur Befundung hat es 12 Tage gedauert. Das war eigentlich dann die, ja, aufregendste oder sagen wir intensivste das Zeit auch, weil ich nicht wusste, ist es wirklich gut oder doch bösartig.
Ja, ja. Als du die Diagnose erhalten hast, wie hast du dich da gefühlt?
Ich war wirklich diese 12 Tage des Wartens, der Hoffnung und auch wie einer inneren Überzeugung, dass ich gesund wäre, ja, und dass dies kein bösartiger Knoten sein kann, ja. Und mit dieser Einstellung bin ich, obwohl mir die Ärztin bei der Biopsie gesagt hat, dass es eher bösartig aussehen würde, aber es könnte trotzdem noch gutartig sein, weil in die Bildgebung kann ja nicht sagen, wie es drinnen aussieht. Und irgendwie bin ich hoffnungsvoll zu dieser Befundbesprechung gegangen. Und als mir dann eine sehr, sehr junge Ärztin, die glaube ich noch in Ausbildung war, gesagt hat, dass sie Krebszellen gefunden hätten, war in dem Moment, habe ich sofort meinen Schutzschirm um mich gespannt. Also ich bin stocksteif dort gesessen, eigentlich einen eiskalten Ausdruck in meinen Augen bekommen, in meinem Gesicht und haben nur gesagt, und was machen wir jetzt dagegen? Ja, also ich war gar nicht im ersten Moment in der Lage oder fähig und habe es auch nicht zulassen, dass ich einmal quasi wirklich den Boden unter den Füßen verliere.
Warst du allein oder hattest du deine Partnerin dabei?
Meine Partnerin war dabei.
Ja, und waren die Ärzte einfühlsam und empathisch oder?
Also diese junge Frau, ja, die ich zuerst dachte, die sei Assistentin und plötzlich fängt sie an, mit mir das Gespräch zu führen. Ja, ich habe sie geschätzt auf 25 Jahre. Ja, ich hatte quasi hier ein innerliches Problem. Für mich war die Situation total absurd, dass mir so eine junge Frau, ja, mir sagt, ich hätte Krebs, obwohl man mir gesagt hat, die Befundbesprechung sei mit dem Oberarzt der Abteilung. Und ich habe dann tatsächlich nach dem Oberarzt verlangt, ja, also so, als würde der mir eine andere Diagnose stellen können, aber sie war mir auch zu unsicher, ja, also ich habe sie auch jetzt nicht als empathisch gefunden, sie hat mir einfach gesagt, wir haben Krebszellen, ja, entdeckt und hat angefangen, auf einem Blatt Papier mir aufzuzeichnen, wie mein Krebs funktioniert, ja. Ich habe dann, wie gesagt, nach dem Oberarzt verlangt, der dann auch das Gespräch dann weitergeführt hat. Empathisch habe ich es nicht empfunden, ja, weil ich musste selbst erfragen, wie viel Chemotherapien auf mich zukommen. Ja, das haben sie mir auch gar nicht gesagt. Und ziemlich, wie soll ich sagen, ruppig ging es auch, als mir dann diese junge Frau dann, die ist während des Gesprächs neben dem Arzt geblieben, mir mitgeteilt hat, ja, dass ich auch meine Haare verlieren würde. Ja, und gibt mir 2 Visitkarten mit von 2 Perückenmachern. Also empathisch, feinfühlig habe ich dieses erste Gespräch persönlich nicht empfunden. Nach dem Gespräch war mein erster Weg, dass ich meine beste Freundin angerufen habe, um mir die Diagnose mitzuteilen. Danach habe ich meinen Chef informiert. In dem Moment habe ich eine gewisse Erleichterung gespürt. Ich habe gewusst, ich komme jetzt da mindestens ein Jahr lang nicht in die Firma zurück und hatte auch das Gefühl, in diese Gruppe würde ich auch nicht mehr zurückkehren. Das waren so einfach Gefühle. Ja. Und danach habe ich meine liebe Kollegin, die auch Brustkrebs eben hatte, zu dem Zeitpunkt informiert. Das heißt, mein erster Weg war, Freundinnen anzurufen, beziehungsweise halt eben meinen Chef zu informieren. Ja, von der Familie her, Lisi ist meine Familie, ja, also meine Eltern sind leider schon verstorben und somit blieb es quasi in unserem Kreis zwischen Lisi und meinen besten Freundinnen.
Ja, ja. Zählt auch zur Familie dazu, auf jeden Fall, auch deine Freundin.
Ja, ja.
Wie ging das weiter?
Ja, wie ging es weiter? Als ich diesen Knoten gespürt habe in meiner Brust und noch nicht wusste, ob er jetzt gut oder bösartig war für mich klar, dass ich etwas tun muss. Ja, ich hatte das Gefühl, mein Körper will mir etwas sagen durch diesen Knoten, unabhängig davon, ob gut oder bösartig. Und ich hatte mir schon im Vorfeld für den Tag der Befundbesprechung abends, also für den Abend, einen Termin ausgemacht bei meiner Therapeutin, sie ist Coach, ja, und bin dann quasi mit Lisi nach all meinen Telefonaten zu ihr gefahren. ja, um meine erste Therapieeinheit zu haben.
Was hat das mit dir gemacht? Also du warst bei deiner Therapeutin, habt ihr darüber gesprochen? Was hat sie gemacht? Was, also ich kenne das von anderen Frauen, die zum Beispiel mit Handauflegen versucht haben, die Körperenergien umzulenken. War das auch sowas oder war das eine Gesprächstherapie, eine Gesprächssitzung, die du da hattest?
Sie ist Therapeutin im nicht ganz klassischen Sinne, aber schon sehr wohl auf Basis Gespräch. Ja, sie ist Systemikerin, das heißt, sie macht auch Familienaufstellungen, ja, also sie sucht quasi Ursachen, ja, sei es jetzt die Auftreten im familiären Kontext oder auch Symptomaufstellungen, um gemeinsam mit der Klientin oder mit dem Klienten herauszusuchen, ob es da etwas gibt in der Vergangenheit, was noch bearbeitet gehört. Ja, also sie arbeitet systemisch. An dieses erste Gespräch am Diagnosetag, muss ich ehrlich sagen, kann ich mich nur daran erinnern, dass ich ihr weinend um den Hals gefallen bin. Und wir haben dann unsere Sitzung gehabt, die üblichen 100 Minuten. Ich kann mich an den Inhalt, ja, selbst gar nicht mehr erinnern. Ich habe natürlich alles erzählt, ja, also um sie auf den aktuellen Stand zu bringen. Und ich kann mich noch erinnern, dass sie gesagt hat, dass wir viel zu arbeiten hätten. Aber da weiter habe ich an das Gespräch, an dieses eine Gespräch, keine Erinnerung mehr.
Aber du bist bei ihr geblieben, die ganze Zeit lang, oder?
Ja, also ich habe die ganze Zeit lang, ja, war ich bei ihr und habe geredet, aber ich weiß es nicht mehr genau, worüber.
Wie ging dein Behandlungsverlauf weiter? Du hast eben gesagt, du hattest eine Chemotherapie. Hast du dich schulmedizinisch behandeln lassen? Wie war das?
Ich habe den klassischen Weg gewählt. Es ging dann wirklich auch sehr rasch nach der Diagnose. Ich bin mit einem ganzen Zettel Terminen nach Hause gekommen für alle Voruntersuchungen. Es gibt ja dann auch eben so eine Knochenszintigraphie und eine Computertomographie der inneren Organe, ob der Krebs eventuell gestreut hat, was er Gott sei Dank nicht gemacht hat. Ja, also er war quasi im Brust und hatte gestreut zu den Lymphknoten, aber nicht zu den inneren Organen. Das heißt, ich habe die klassische Chemotherapie bekommen, 8-mal. Danach war geplant die Brust-OP. Und offen war damals noch, je nachdem, was sich bei der Brust-OP ergeben würde, noch Bestrahlungen, das war quasi noch als Fragezeichen. Das heißt, ich habe mich voll und ganz auf die Chemotherapien eingelassen. Während der Chemotherapien habe ich dann noch aufgrund extremer Übelkeit im ersten Zyklus noch einen praktischen Arzt, einen allgemeinen Mediziner hinzugezogen, der mir empfohlen worden ist vom Spital, der sich auf Akupunktur spezialisiert hat, um gegen die Übelkeit hier auch noch neben Medikamenten anzukämpfen. Ja, also das war mein Behandlungspaket.
Und das hat ja auch für die folgenden Zyklen geholfen?
Der Zyklus von, also die 8 Chemotherapien waren aufgeteilt in 2x4.
Okay.
Der zweite Zyklus war mit einem anderen Serum und da wurde mir dann schon von den Ärzten gesagt, es sollte dann sich so auswirken, dass ich keine Übelkeit mehr haben sollte, dafür eher unter Müdigkeit leiden würde. Und genau so war es.
Wie hat sich dein Körper verändert in der Zeit?
Nach der ersten Chemotherapie habe ich 11 Tage extreme Übelkeit gehabt und dann hat es sich wie ein Schalter umgelegt. Also mein Körper ist wieder in die Kraft gekommen, ja, und ich habe mich einfach nur gesund gefühlt. Also ich konnte gar nicht fassen, dass ich Chemotherapie schon in mir hatte, schwer krank war und nicht so gut fühlen konnte. Ja, und ich habe diese Zeit dann kurzfristig genießen können. Allerdings sind mir dann 3 Wochen nach der ersten Chemotherapie tatsächlich die Haare ausgefallen. Also da hatte ich auch die Hoffnung, dass ich sie vielleicht doch behalten würde, aber sie sind mir dann ausgefallen. Also das war die erste Veränderung, die Haare am Kopf zu verlieren.
Und hast du dir dann eine Perücke machen lassen?
Ja, also ich bin tatsächlich dann zu einem Friseur gefahren, zu einem der beiden, die mir vom Spital empfohlen wurde. Da hat Lisi schon Vorarbeit geleistet. Für den Fall, dass ich die Haare verlieren würde, ist sie schon im Vorfeld mit ihm in Kontakt getreten. Ein wunderbarer Mann und vor allem empathischer Mann, der sich auf Krebspatientinnen und Krebspatienten spezialisiert hat als Friseur und Perückenmacher. Und wir sind tatsächlich zu ihm hingefahren, weil für mich gab es da quasi im Vorfeld gar keine Alternative, eine Perücke musste her. Ja? Und als er mir dann die letzten Haare vom Kopf rasiert hatte und mir immer wieder verschiedene Perückenmodelle angelegt hat, habe ich dann plötzlich gesehen auch, dass ich ohne Perücke mir tatsächlich gefiel. Ja, weil ich hatte noch gewissermaßen Stoppeln am Kopf, also die waren noch nicht ausgefallen und die Augenbrauen und Wimpern waren auch da. Und dann hatte ich irgendwie Zweifel, soll ich überhaupt eine Perücke tatsächlich kaufen? Mhm. Ja, und er hat mir aber dann gesagt, Jürgen ist sein Name, er würde es mir schon empfehlen, es war Winter. Ja, dass einfach die Kopfhaut extrem empfindlich ist und unter der Kälte auch leiden würde und ich hier quasi das als Schutz, wenn ich ihn brauche, nehmen könnte. Und so habe ich das dann wirklich gehandhabt, dass ich, wenn ich das Haus verlassen habe, also wenn ich draußen unter Menschen war, war ich immer mit Perücke unterwegs und zu Hause quasi nie. Also bin ich immer mit Glatze herumgelaufen.
Haben denn hat dein Umfeld dir das angesehen, dass du krank bist?
Nein.
Nee. Das heißt, du musstest dich da auch nicht irgendwie verstellen, weil man das von außen einfach auch nicht gemerkt hat. Du hast ja selbst gesagt, dir ging es auch körperlich wieder gut.
Nach der ersten Chemo ja. Ja, und Menschen, denen ich begegnet bin, selbst meiner Therapeutin dann, also als ich schon eine Perücke trug und sie noch gar nicht wusste, dass ich die Haare verloren habe, selbst sie ist vor mir gestanden und hat gesagt, Uli, sind das jetzt deine eigenen? Ja, weil es war gar nicht, selbst für sie, die mich ja schon kannte, nicht ersichtlich. Und ich habe trotz Chemo und halt eben mit Perücke damals noch auch gut ausgesehen. Also frisch und ja, also es hätte mir auch im Umfeld, also von unseren Nachbarn oder so, es hat niemand gesehen. Und es wurde mir auch immer wieder bestätigt, wenn sie es nicht wüssten, man hat es mir nicht angesehen.
Nachdem du die Chemotherapie hinter dir hattest, wurdest du operiert?
Dann muss ich noch einen kleinen Schritt vor die Operation setzen. Mhm. Ich hatte am Tag der Diagnose habe ich einen Gentest reklamiert. Meine Mutter, als auch ihre Schwester, als auch meine Großmutter hatten alle Brustkrebs. Ja, das ist quasi unsere Familiengeschichte. Mhm. Und ich wollte eben auch wissen, ob ich womöglich einen Gendefekt in mir tragen würde und habe eben diese Untersuchung eingefordert. Und die wurde dann während der Chemotherapien gemacht. Ja, im April war das dann. Und es kam tatsächlich leider oder Gott sei Dank dabei heraus, es war ein Gendefekt. Ja. Und das hat dann die weitere Folge, die Operation, vollkommen neu auf den Kopf gestellt, weil es war nur geplant, den Tumor rauszuoperieren und die Lymphknoten, die befallen waren, durch die Tatsache, dass ich allerdings einen Gendefekt in mir trage, stand ich dann eben vor der großen Entscheidung, eine beidseitige Mastektomie machen zu lassen, das heißt beide Brüste abnehmen zu lassen, oder halt eben die klassische Variante, nur den Tumor zu entfernen, aber mit einer enorm hohen Rückfallswahrscheinlichkeit. Also noch einmal an Brustkrebs zu erkranken war, glaube ich, bei 68%. Ja. Ja. Und ich habe mich dann nach vielen Aufklärungsgesprächen und genügend Zeit für mich entschlossen für die beidseitige Mastektomie. Das heißt, die Operation war dann eine größere.
Und du hast nicht wieder aufbauen lassen?
Ich wollte aufbauen lassen. Allerdings nicht mit der klassischen Variante mit Implantaten, sondern mit Eigenfett. Ja, also so wie wir das kennen, vielleicht aus dem Fernsehen, eben das Fettabsaugung Oberschenkel-Po-Bereich, ja, dann quasi unter die in das Brustgewebe hinein zu befördern. Das hatte ich vor, nach Beendigung all meiner Behandlungen. Das war quasi geplant dann für Mitte 2020, ja, weil der Körper ja auch und die Haut auch Zeit braucht, ja, um hier überhaupt aufgebaut zu werden. Zumal ich auch dazwischen noch Bestrahlungen hatte. Und dann kam Corona. Und während der Corona-Zeit, muss ich sagen, hätte ich mich nie in ein Spital gelegt, weil es jetzt keine lebensnotwendige Operation war. Ich hatte doch Sorge, dass ich womöglich dann ohne Corona raus und mit Corona rein und mit Corona rauskäme. Und habe das dann ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Und mit dieser Zeit haben sich auch die Narben extrem verändert, sind schön geworden, hell geworden und das restliche Brustgewebe und die Haut haben sich in all dieser Zeit, in all den Monaten extrem verändert. So verändert, dass ich gesagt habe, ich brauche den Aufbau nicht mehr. Das heißt also bis jetzt, ja, habe ich die Brüste so belassen, wie sie sind.
Ja. Während deiner Genesung hast du da was verändert in deinem Leben? Hast du zum Beispiel mehr auf deine Ernährung geachtet oder hast du meditiert, visualisiert? Hast du da für dich was Neues gemacht, was du vielleicht vorher noch nicht gemacht hast?
Ich würde sagen, ich habe mich und mein Leben komplett neu sortiert und komplett auf den Kopf gestellt. Ja, also ich habe mit Hilfe meiner Therapeutin bin ich auf Suche gegangen. Ja, also das erste Gespräch, wie gesagt, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber ich war überzeugt, dass mein Körper mir was sagen möchte. Ja. Und ich bin quasi auch das ganze Jahr der Therapie auch zu meiner Therapeutin gegangen, um hier Dinge draufzukommen, die noch offen sind. Sie hat mich auch hier sehr, sehr stark begleitet, in das Leben zurückzukehren. Ja, also wir haben mit Familienaufstellung gearbeitet, wir haben mit der sogenannten Brettaufstellung gearbeitet. Bei dieser ist zum Beispiel herausgekommen, bei der Brettaufstellung war meine Frage, was will mir mein Krebs sagen? Ja, und der Krebs hat mir nur ein Wort gesagt, lebe. Und dieses hat mich so berührt und so wirklich betroffen gemacht und ich habe gespürt, da ist etwas, ja, was mich vielleicht noch am Leben hindert, ja. Und daran haben wir sehr, sehr stark gearbeitet, an Themen herauszufinden, was gibt es in meinem Leben, was mich daran hindert, in vollem Herz und in voller Fülle zu 100% tatsächlich zu leben. Und dieser Prozess war ein sehr, sehr langer, hat insgesamt 1,5 Jahre gedauert, ja. Und trotz dieses Prozesses habe ich noch immer gespürt, ja, da ist etwas, ja, was noch immer nicht stimmt. Denn trotz einem tollen Fortschritt bei der Chemotherapie, also da war der Tumor nach der zweiten Chemotherapie fast nicht mehr feststellbar, sonografisch, hatte ich etwas in mir, eine Kraft, die mich runterzog. Das heißt, ich habe gewusst in meinem Kopf, ich bin gesund und werde den Krebs hinter mir lassen. Und gleichzeitig war hier eine Kraft, die ich noch nie verspürt habe, die mich wirklich runtergezogen hat. Und diesem Thema bin ich nachgegangen und habe auch sehr, sehr viel gelesen, bis ich auf das Thema gekommen bin, dass Brustkrebs, so hat mir auch Brustkrebs grundsätzlich auch ein Thema ist, ein Mutterthema ist, sei es jetzt das Thema zur eigenen Mutter oder sei es das Thema zur eigenen Mutterschaft, also dass man selbst Mutter ist. Dadurch, dass ich nichts gefunden habe, das was zwischen meiner Mutter und mir offen war, die leider zu dem Zeitpunkt auch schon verstorben war, habe ich ein Thema angegriffen, das ich zuvor schon mit meiner Therapeutin sehr gut und sehr in Liebe bearbeitet hatte, nämlich meine eigene Mutterschaft. Ich war mit 24 Jahren oder 25 war ich plötzlich schwanger, ungewollt schwanger, ungeplant schwanger und habe damals sehr rasch und sehr kaltherzig entschieden, das Kind nicht haben zu wollen und habe eine Abtreibung machen lassen. Und dieses Thema hat mir die Therapeutin schon in unserer Zusammenarbeit, die ich schon einmal mit ihr hatte, sehr nahegelegt, dieses aufzuarbeiten, denn das kann man nicht einfach liegen lassen. Das ist ein Thema, das sehr schwer ist, ja, und das viele Frauen unbewusst einer Abtreibung in einen sogenannten Selbstbestrafungsmodus gehen. Ja, sei es, dass sie dann eben keine Kinder mehr haben oder partnerlos sind und bleiben oder. Ja. Ich hatte dieses Thema tatsächlich schon bearbeitet mit ihr und war der Überzeugung, dass da nichts mehr offen sei, bis ich eben nach langer, langer Zeit, nach 1,5 Jahren draufgekommen bin, dass ein Punkt offen war, nämlich mir selbst zu verzeihen.
Ganz, ganz wichtiges Thema, Selbstvergebung. Wie hast du daran gearbeitet?
Ich bin zu meiner Therapeutin und gesagt, Claudia, ist es möglich, dass ich mir selbst nicht verziehen habe? Und sie hat gesagt, ja, frag sie doch. Frag sie doch deine Uli, die damals 25-Jährige. Es gibt eben die Möglichkeit, und die kannte ich auch schon, eben auf Seelenweg und Seelenebene zu meiner Uli, die damals 25 Jahre alt war, zurückzukehren. Das habe ich alleine gemacht, das habe ich zu Hause gemacht, in aller Ruhe. Und bin bei dieser Rückkehr zu ihr, habe ich ein Gespräch mit ihr geführt, so als würde ich auf einer Bank sitzen und sie einfach fragen, ja, was denn damals los war, ob es möglich ist, dass sie sich selbst nie verziehen hat. Und das ist dann tatsächlich herausgebrochen. Also sie hat geweint, ich auch. Ich habe sie innerlich umarmt und ihr gesagt, dass alles in Ordnung ist, dass alles vorbei ist und dass ich ihr auch verziehen habe und dass sie sich auch selbst verzeihen darf. Und als ich diese innerliche Umarmung hatte, voller Tränen und das Herz total offen war und ich ihr gesagt habe, dass alles gut ist und ich ihr schon längst verziehen habe, war plötzlich ein Schmerz in meiner Brust, in meiner Linken, genau dort, wo damals der Tumor war. Und so wusste ich, dass dieses Thema, das ich über 25 Jahre mitgeschleppt habe, die Nachricht meines Körpers war, das wirklich hinter mir zu lassen, mir selbst zu verzeihen und zu leben. Mir wurde auch damals erst bewusst, dass ich diese Kraft offensichtlich in mir hatte, die unterschwellig da war, die ich nie verspürt hatte in meinem Bewusstsein, dass ein Teil offensichtlich spürbar während meiner Chemotherapie gehen wollte. Ja, ich hatte das Gefühl, also diese Uli, die das getan hat mit 25 Jahren, hatte das Gefühl, dass es etwas war, was unverzeihlich war, was man nicht machen darf, also das zur Folge hatte, man darf auch gar nicht geliebt werden. Ja, es war quasi ein Teil von mir überzeugt, dass ich gar nicht geliebt werden darf und glücklich sein darf, trotz dem, was ich gemacht habe. Ja. Und das habe ich dann aufgelöst quasi. Und während dieser ganzen Bearbeitung über alles, bin ich tatsächlich zum Leben zurückgekehrt. Erstmalig, weil du gefragt hast, habe ich etwas verändert. Ich habe erstmalig erfahren, was Selbstliebe ist. Ich konnte damit zuvor mit diesem Begriff überhaupt nichts anfangen. Und alleine bei den Spaziergängen, die ich jeden Tag gemacht habe, um fit zu bleiben, habe ich gemerkt, was außerhalb von mir geschieht. Ich habe die Natur erstmalig so richtig wahrgenommen, das Leben, und habe mich wirklich auf das Leben eingelassen. Es war ein Prozess, der in Gang gesetzt wurde und den ich auch zugelassen habe, wo ich viel offener wurde, viel herzhafter lachen konnte. Ich habe mein Herz den Menschen geöffnet. Ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, kann ich das erzählen, soll ich das erzählen oder wie geht jetzt der andere damit um? Es war mir egal. Ja, also ich bin zu meinem Herz gekommen. Wurde herzoffen. Ich wurde direkter. Ich konnte mich mehr abgrenzen. Ich habe noch mehr gelernt, auch Nein zu sagen und Menschen auch zu begegnen, etwas zu sagen, wenn mir etwas nicht gefällt, wenn mich etwas verletzt hat, wütend gemacht hat. Also ich habe mich als Mensch vollkommen verändert.
Hast dich selbst befreit.
Ja, Ja, ich wusste ja anfangs auch gar nicht, unter dem Motto, die Aufforderung des Krebses sei lebe, dachte ich, ich lebe ja eh, es geht mir ja gut. Bis ich eben gemerkt habe, dass alleine schon Selbstliebe, Selbstwert, ja, Selbstwertgefühl, Vertrauen in mich, in meinen Körper, in das Leben, ja, alles Themen waren, die sich noch gar nicht in meinem Leben bis dato so manifestiert hatten, ja.
Du warst ja bei mir im Studio zum Fotografieren und du hattest mir unter anderem auch erzählt, dass du für dich ein Vision Board erstellt hattest, wo viele Dinge draufstanden, die auch tatsächlich sich dann erfüllt haben, die du sozusagen manifestiert hast mit deinen Gedanken. Das finde ich auch so spannend. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen.
Ja, also diesen Tipp hat mir auch meine Therapeutin gegeben, mir ein sogenanntes Vision Board zu erstellen. Das ist eigentlich eine rechteckige Tafel, ja, an der man etwas anpinnen kann. Und diese Tafel ist dann in vier Felder unterteilt, in die Felder Herzenswünsche, ja, die man sich selbst erfüllen kann. Dann Wünsche, die man vielleicht selbst nicht so erfüllen kann oder vielleicht gar nicht finanziell erfüllen kann, aber die trotzdem da sind und vielleicht das Leben einem erfüllt. Berufliche Wünsche und partnerschaftliche Wünsche. Zu diesem Zeitpunkt meiner Erkrankung habe ich das Wishboard natürlich vollgetackert mit Wünschen rund um meine Erkrankung. Nämlich eben den Krebs zu besiegen und hinter mir zu lassen, ja. Wieder volle Haare zu bekommen, Augenbrauen und Wimpern zu behalten, Yoga zu praktizieren, neue Freunde kennenzulernen, zu vertrauen. Ja, mir und dem Leben zu vertrauen. Also all das waren meine Wünsche und die habe ich auch wirklich quasi aufgeschrieben und auf dieses Wishboard gepinnt und mir immer wieder fast täglich angesehen. Ja, das steht im Schlafzimmer, das heißt, da gehe ich jeden Tag vorbei und immer wieder blieb ich auch davor stehen und habe dann geschaut, wie es mir damit geht. Ja, und sobald ein Wunsch erfüllt war, nimmt man diesen dann ab, verbrennt dann den Zettel in der Natur, in einem unsichtbaren, uneinsichtigen Platz, ja, damit man quasi diesen Wunsch dann auch gehen lässt, ja, er ist vorbei. Und das hat mich sehr unterstützt, mir auch nämlich bewusst zu machen, wo es noch hakte, ja. Und bei mir war natürlich das Thema Vertrauen ein großes Thema, ja, also nämlich auch dem Leben zu vertrauen. Dieser Wunsch ist heute noch drauf, den gebe ich auch nicht weg, er soll mich jeden Tag erinnern, ja, wenn ich auch vielleicht einmal mich schwächer fühle, mir, meinem Körper und dem Leben zu vertrauen. Ja. Ja, kann ich nur jedem empfehlen.
Wie geht es dir denn jetzt? Was macht dein Körpergefühl und deine Einstellung zu dir selbst? Fühlst du dich wohl in deinem Körper? Fühlst du dich weiblich?
Also grundsätzlich fühle ich mich wunderbar. Also ich bin jetzt stärker, trainierter, beweglicher denn als vor meiner Erkrankung. Ich habe nach den Behandlungen, nach den Bestrahlungen auch angefangen wieder mit Yoga, das mich sehr unterstützt hat, all meine Narben, die ja auch geblieben sind, zu dehnen und wieder in die Dehnung zu kommen. Ich fühle mich gesund. Ich fühle mich weiblich, ja. Ich hatte interessanterweise nie das Gefühl, dass ich durch die fehlenden Brüste, also ein gewisses Restbrust ist da, also Restbrustgewebe ist ja da, dass ich jetzt plötzlich nicht mehr Frau sei. Dieses Gefühl hatte ich nie. Die fehlenden Brüste kaschiere ich, wenn ich hinausgehe mit einem tollen BH, so einem eng anliegenden Push-Up-BH, den ich halt eben nur zur Hälfte fülle mit dem, was da ist. Ja, ich kann Kleider anziehen, ich kann mich elegant kleiden, ich kann mich sportlich kleiden, also da fühle ich mich weiblich. Ja, und ich fühle mich gut. Manchmal bin ich noch mit meinem Gewebe, mit meinem Körpergewebe, das hat sich verändert, ja, so wie viele andere Patientinnen ja auch, von heute auf morgen ins Klimakterium geschossen worden bin, möchte ich dazu auch sagen. Und da hat sich natürlich der Körper verändert, und das war so auch mein kleiner Hinkebein oder Hinkefuß, als du mich fotografiert hattest, wo ich gesagt habe, bitte, mein Gewebe, ja, es schaut so furchtbar aus. Du hast mich dann gefragt, was meinst du?
Ja, ich habe das gar nicht gesehen, was du, aber man ist ja selbst immer ganz viel auf seine Schwächen furchtbar. So fokussiert, ja, das ist aber, glaube ich, vor allem so ein Frauending.
Ja, Also das schleppe ich, glaube ich, seit meiner Kindheit oder seit meiner Jugend mit. Ja, ich weiß, dass das auch noch Thema ist. Es ereilt mich nur dann, dieses Thema, wenn ich mich vor den Spiegel stelle, ja, und mich dann betrachte, ja, unterm Spotlicht, ja, und natürlich zeigt das dann heute auch die gewissen Schwächen auf. Ansonsten fühle ich mich sehr gut, aber das ist schon noch etwas, also dieses Mäkeln, da könnte da etwas weniger sein oder das könnte noch besser trainiert sein, ist noch immer da, aber nicht mehr so intensiv wie noch vor 30 Jahren oder so.
Würdest du sagen, dass du deinen Körper jetzt wesentlich liebevoller anschaust als damals vor der Erkrankung?
Auf alle Fälle. Ich bin sehr in mir und auch mit meinem Körper auch in Kontakt. Ja. Das heißt, abends, wenn ich schlafen gehe, spreche ich innerlich auch immer wieder mit meinem Körper und bedanke mich bei ihm, ja, dass er so stark ist und so toll ist und dass ich ihn im Leben darf. Ja, dass er mich mit so einer Selbstverständlichkeit durch das Leben trägt und mache mir immer wieder bewusst, wie schön ich bin und wie toll mein Körper ist und ganz speziell meine Brüste. Ja, also das ist ein weitaus aufmerksamerer Umgang meinerseits und auch weitaus liebevollerer Umgang als noch vor meiner Erkrankung.
Was denkst du, woran liegt das, dass so viele Frauen nach dieser wirklich schlimmen Erkrankung sich selbst ganz anders betrachten und nicht mehr so kritisch mit ihrem eigenen Körper umgehen?
Ich denke, dass eine Krebserkrankung an sich und hier jetzt noch speziell Brustkrebs, ja, uns Frauen ganz brutal die Endlichkeit vorzeigt. Ja, dass das Leben endlich ist, das wir in der Theorie alle wissen. Aber dann, wenn du diese Diagnose in Händen hältst, ist es Realität. Und mit dieser Konfrontation, ja, der Endlichkeit, man weiß ja auch nicht, ob man wirklich gesund aus dieser Therapie herauskommt, verschieben sich automatisch, denke ich, Wertigkeiten. Es ist dann nicht mehr wichtig, ob mein Oberschenkel zu breit ist oder meine Hüfte zu weiblich oder zu sportlich oder wie auch immer, ja. Ich wurde wirklich reduziert und fokussiert, ja, auf das, was wichtig ist im Leben. Und das ist nun mal das Leben selbst. Es ist nicht wichtig, sich daran zu messen, wie ich als Frau aussehe, ob ich jetzt das perfekte Model wäre, ja, wie 99% der Frauen, ja, das gibt's ja gar nicht. Sondern sich einfach wirklich so sein zu lassen und so sich zu akzeptieren, macht es um vieles leichter, befreit zu leben. Ja? Und letztendlich, es ist wirklich nicht wichtig. Ja? Ein gewisses Wohlgefühl natürlich, ja, und ich trainiere ja auch, ja. Aber es auch einmal sein zu lassen, ja, und sich so zu akzeptieren, wie man ist, oder mich jetzt für mich sprechend, mich so zu akzeptieren, wie ich bin, wurde mir vor Augen geführt durch die Endlichkeit.
Wenn du jetzt einer jungen Frau sagen, hören würdest, ich gefalle mir gar nicht, ich habe irgendwie eine krumme Nase, wie würdest du jetzt darauf reagieren? Was wäre deine Botschaft an eben diese Frau?
Vielleicht würde ich mich mit dieser Frau sogar vor den Spiegel stellen, ja, ich mich hinter ihr und sagen, betrachte dich einmal ganz ehrlich, schau dich an, wie schön du bist. Denn jeder Mensch ist schön, Frau als auch Mann, ja, und jeder Mensch ist einzigartig, ja, auch so, wie er aussieht. Der eine hat eine größere Nase, so wie ich zum Beispiel, ja, der andere eine kleinere, Ohren, Beine, ja, Arme, wie auch immer, ja, sondern es zuzulassen, dass sich diese junge Frau nicht kritisch betrachtet, sondern sie sollte mal versuchen, sich in Liebe zu betrachten und einmal alles anzusehen, was toll ist an ihr, an ihrem Körper.
Das hast du schön gesagt. Liebe Uli, ich danke dir für dieses Gespräch und für dieses wichtige Gespräch und für diese wichtige Botschaft, die du uns allen Frauen, allen Menschen mit auf den Weg gibst, nämlich, dass es ganz wichtig ist, dass man sich selbst verzeiht, dass man sich selbst liebt und dass man sich auf das Leben einlassen darf, dass man vertrauen darf.
Ja, ich sag danke, Franziska, für die Einladung, ja, und dass ich hier meine Geschichte erzählen durfte. Danke dir.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du aus Ulis Geschichte auch einige Dinge für dich mitnehmen konntest. Wir alle dürfen lernen, liebevoll und gütig mit uns umzugehen und uns auf unsere Stärken fokussieren. Eine Frau ist nicht nur ihr Körper, ihre Brüste, ihr Aussehen. Frau sein ist viel mehr als das. Wenn du gerne mehr über meine Arbeit und den Podcast Lebe selbstvoll erfahren möchtest, findest du alle Infos auf www.fg-fotografie.com. Ich verlinke dir die Homepage in den Shownotes. Teile gerne diese Folge mit deinen Freunden und deiner Familie und hilf uns so, das Fotoprojekt Schön und Stark weiter in die Welt zu tragen, um noch viele weitere Frauen auf dem Weg der Heilung zu unterstützen und sie darin zu bestärken, sich selbst anzunehmen und mehr zu lieben, wie sie sind. Ich wünsche dir alles Gute, lebe selbstvoll, deine Franziska.